Herzlich willkommen bei UnternehmerInnen der Zukunft, der Amazon-Podcast zum Marketplace. Heute mal wieder mit einer echten Nutzwertfolge. Es geht weniger um eine konkrete Unternehmergeschichte, sondern es geht um gute, nützliche Hinweise, Tipps, Erfahrungen und Angebote, wie UnternehmerInnen erfolgreich in die USA expandieren können. Wir haben schon häufig hier in diesem Podcast darüber gesprochen, wie groß das Potenzial ist, dass es aber auch nicht ganz einfach ist und aus der Kombination dieser beiden Dinge große Chance, aber auch durchaus ein bisschen komplex, gibt es bei Amazon das Amazon Global Selling Team. Das wird in Deutschland geleitet von Camilla Ottnert. Die war bei mir im Podcast zu Gast. Wir haben darüber gesprochen, wie groß eigentlich die Chance ist, wie ihr Team dabei unterstützt, was sind so die typischen Fallstricke, die Do's and Don'ts und wie launcht man sein Produkt nicht nur erfolgreich in Europa, sondern auch darüber hinaus. Ich glaube, da steckt total viel drin und deswegen direkt rein in die Folge mit Camilla Ottnert von Amazon Global Selling.
Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace.
Wir sprechen hier US-E-Commerce von rund 500 Milliarden. Das ist natürlich kein Pappenstiel. Wenn man das jetzt einfach mal mit Deutschland grob vergleicht, sprechen wir hier tatsächlich von einem Faktor 7. Ne? Das heißt, es liegen nicht nur sozusagen in Europa oder auch zu Hause die Chancen, sondern gerade eben auch über dem großen Teich, wenn man so will.
Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace. Wir stellen euch Menschen vor, die smart online handeln. Clevere Marketplace-Profis und erfahrene E-Commerce-Experten berichten offen von ihren Erfolgen und Fails. Und hier ist euer Gastgeber, Jan Bechler.
Herzlich willkommen bei UnternehmerInnen der Zukunft, Camilla Ottnert von Amazon Global Selling. Moin!
Moin Jan, danke dir. Ich freue mich, heute hier sein zu dürfen.
Endlich können wir ein Thema heute noch mal ein bisschen tiefer durchdringen und besprechen, das schon in den letzten 70, 80 Folgen immer wieder mal aufgetaucht ist, nämlich die Frage, wie kann ich eigentlich den großen Markt USA als Verkaufspartner aus Deutschland und Europa heraus erzwingen und irgendwie in den Markt einsteigen? Ihr seid dafür genau die richtigen Ansprechpartner, denn du bist in Deutschland verantwortlich für das ganze Thema Amazon Global Selling. Habe ich das richtig recherchiert?
Ja, ganz genau. Ich bin Head of Global Selling hier bei Amazon in Deutschland. Das heißt, die Mission von meinen Teams ist es, unsere Verkaufspartner beim Start in der weltweiten Expansion und auch in den USA zu unterstützen und natürlich auch erfolgreicher dort ihr Geschäft auszubauen.
Okay, es heißt ja nicht US-Selling, sondern Global-Selling, mit USA wahrscheinlich größten Markt, aber gehört dann zu euren Aufgaben oder euren Zielen, ist das dann auch so, erstmal Verkaufspartnern überhaupt dabei zu helfen, aus Deutschland herauszugehen, so was man dann als erstes macht, irgendwie Pan-EU, oder ist es eher alles über Pan-EU hinaus, was es noch so gibt in der großen, weiten Welt?
Eher das Zweite. Also Daumenregel hier ist alles, was über eine Zollgrenze hinausgeht. Da sind meine Teams die Experten und unterstützen unsere Händler dabei.
Okay. Dabei ist sicherlich, glaube ich, fair zu sagen, USA schon so der größte und relevanteste Markt. Dass er groß ist, wissen wir alle. Wie groß er genau ist, wissen wahrscheinlich gar nicht so viele. Kannst du das mal so ein bisschen, dass wir mal so anfangen, ein Gefühl dafür zu kriegen, Amazon oder E-Commerce in den USA versus Pan-EU. Wie sind da so die Relationen? Wie groß ist der Markt wirklich?
Ja, also definitiv riesig. Wir sprechen hier US-E-Commerce von rund 500 Milliarden. Das ist natürlich kein Pappenstiel. Wenn man das jetzt einfach mal mit Deutschland grob vergleicht, sprechen wir hier tatsächlich von einem Faktor 7. Ne? Das heißt, es liegen nicht nur sozusagen in Europa oder auch zu Hause die Chancen, sondern gerade eben auch über dem großen Teich, wenn man so will.
Ja, und gleichzeitig ist der Markt in den USA zwar größer, aber funktioniert ja strukturell auch ein bisschen anders. So ein paar Erfahrungen, die ich jetzt aus unserer Arbeit bei Frontrow, wo wir ja auch eine große Präsenz in den USA habe, was mir sofort klar ist, ist in den USA, hast du die Möglichkeit zu Exclusive Distribution, was in Europa halt schwierig ist. Also du kannst dafür sorgen, dass du wirklich der Einzige bist, der ein Produkt einer gewissen Marke auf dem Marketplace verkauft, zumindest unter bestimmten Bedingungen, was natürlich attraktiv ist, weil man so ein bisschen mehr Kontrolle über Produkt und Preise hat. Was sind denn aus deiner Sicht sonst so die Kernpunkte, wo das Geschäft in den USA anders funktioniert als bei uns?
Ja, also du hast jetzt gerade schon einen Kernpunkt natürlich genannt, aber daneben klar, die Größe, dazu haben wir ja gerade schon kurz gesprochen, aber auch das Preisniveau ist höher als in Europa, das ist natürlich auch spannend, ne? Dann beim Kunden angesetzt, ne? Und das ist dann, gerade wenn ich über die Expansion, über den ersten Schritt nachdenke, was sind die Produkte, die ich drüben anbieten möchte, ganz wichtig, was möchte der Kunde dort, wie vermarkte ich das, ne? In den USA sehen wir das verstärkt auch auf eine einfache Bildsprache gesetzt wird, ne? Dass sozusagen das eine emotionalere Produktpräsentation ist, das sind Dinge, die muss ich mir sozusagen auch gut überlegen, und da kennen sich in der Regel unsere Händler natürlich auch sehr, sehr gut aus, sozusagen, was verkauft sich wo gut, hier auch auf jeden Fall Daumenregel, was sich zu Hause schnell dreht, damit mal anzufangen und zu testen, in jedem Fall eine gute Idee. In den USA sehen wir auch einfach ein ganz anderes Volumen an Kundenrezensionen. Das ist natürlich eine Goldmine, ne? Wenn ich erstmal Einblicke sammeln möchte, wie die Kunden so ticken, und gerade auch, was sie sozusagen dann an Rezensionen abgeben zu Produkten in den Kategorien, wo ich vielleicht verkaufe, ne? Also das bringt mir schon einiges sozusagen an Themen, die ich da im Blick haben muss, an Einblicken. Dann haben wir auch noch die Logistik, ne? In den USA ist natürlich riesengroßes Land. Das sind ganz andere Distanzen, die ich da zu überwinden habe. Das heißt, ich muss mir erstmal überlegen, wie kriege ich mein Sortiment, meine Ware darüber. Da bieten wir natürlich einiges an den, ich sage jetzt mal, bekannten Komfortlösungen, die wir auch hier aus Deutschland, auch aus Europa so kennen. Und das sind jetzt nur so ein paar Beispiele, auf die ich mich einstellen muss. Dann natürlich auch ganz wichtig, egal wohin ich sozusagen global expandiere, ich muss im Blick haben, was kommt da steuerlich und auch regulatorisch alles so auf mich zu. Auch da lohnt sich es definitiv genauso, ne, wie wenn ich jetzt beim Verkaufen in Deutschland starte, mir erstmal wirklich die ganzen Rahmenbedingungen anzuschauen.
Ja, und ist es so, dass man sagen kann, dass in den USA nicht nur andere Produkte, sondern auch andere Kategorien im E-Commerce stärker sind, als das vielleicht in Europa ist? Oder würdest du sagen, das ist schon relativ ähnlich?
Also das festzumachen, das finde ich immer schwierig. In Summe ist das, denke ich, relativ ähnlich. Es kommt dann auch immer darauf an, sozusagen, in welcher Nische bewege ich mich, was für Produkte habe ich, warum mache ich es, in welchem Volumen. Ich glaube, das lässt sich gar nicht so vereinfacht sagen. Einen Blick sozusagen in die Produktkategorien und was da die Bestseller sind, das bietet sich in jedem Fall an. Und da kennen sich unsere Händler natürlich auch bestens aus. Sozusagen die Spielregeln sind ja ähnlich, das, was ich an Informationen auch sehen und abgreifen kann für mich, um zu schauen, okay, wo genau preise ich mich ein, was genau wird sich gut verkaufen und wo bekomme ich das her. Die Themen unterscheiden sich gar nicht so wahnsinnig von dem, was wir hier in Deutschland und auch in der EU so kennen.
Ja, okay. Eine Sache haben wir eben schon gesagt, die zumindest so auf der regulatorischen Seite anders ist, das ist das Thema exklusive Vertriebsrechte. Was ich so häufiger rausgehört habe in verschiedenen Podcast-Folgen oder auch Gesprächen mit Verkaufspartnern ist so die Frage, USA ist nicht nur steuerlich natürlich anders und erstmal schwierig zu durchdringen, sondern auch immer so die latente Sorge, da schweben irgendwie verschiedene juristische Damoklesschwerte über mir, weil in den USA kann man sehr schnell sehr teuer verklagt werden und das ist so schwierig aus Europa heraus zu bewerten, in welche Risiken man da eigentlich reinläuft. Ist das so ein bisschen so Hollywood-Netflix-serienmäßig, dass es dadurch kommt und dass das so Horror-Stories sind, die in Wahrheit gar nicht so existieren? Oder gibt es da schon Risiken, wo du sagst, da muss man schon sehr gut drauf achten, weil sonst kann es teuer werden? Oder wie bewertest du so insgesamt so das juristische Risiko in den USA?
Ja, das ist ein guter Punkt. Also gerade was du ansprichst mit diesem Thema Schreckgespenst, verklagt werden, ich verkaufe eine Kaffeetasse, die Kundin verbrennt sich die Zunge am heißen Kaffee, was kommt da auf mich zu? Da, glaube ich, können wir schon ein Stück weit die Sorge nehmen. Ne? Haftpflichtversicherung für Händler, die decken und schützen mich genau für so ein absolutes Worst-Case-Szenario, wenn sowas mal sein sollte. Zusätzlich ist schon angeraten, ne, bei jeder Art von Export, dass ich mich genau vertraut mache mit sozusagen auch den rechtlichen Rahmenbedingungen. Und hier bieten wir bei uns über das Service Provider Netzwerk wirklich handverlesene und auch vertrauenswürdige Anbieter, die einem genau zu diesen Themen, sei das jetzt steuerrechtlich, sei das Thema Produktcompliance, alles rund um Einfuhr- und Zollbestimmungen und eben auch fachkundig juristisch beraten, ne? Sodass man da nicht sozusagen komplett alleingelassen am anderen Ende der Welt dann dasteht, sondern da ist definitiv angeraten, sich auch die Unterstützung dazu zu holen.
Okay, wie groß ist denn dein Team, mit dem du das in Deutschland anbietest?
Wir sind aktuell rund 30 hier in Deutschland. Wir sitzen auch schön verteilt in München und in Berlin, arbeiten auch ganz eng mit unseren Kolleginnen in Großbritannien zusammen, die sozusagen das Gleiche auch anbieten für Händler, die dann aus UK heraus Richtung große, weite Welt verkaufen. Genau, da sind wir in sozusagen verschiedenen Fachbereichen aufgestellt. Wir unterstützen Verkäufer beim wirklich Start, also wenn ich erstmals reingehe Richtung US-Store. Wir betreuen Verkaufspartner auch dabei, das Geschäft dort auszubauen, dann ganz gezielt zum Beispiel im Bereich Eigenmarke, wie werde ich sichtbarer, welche Stellschrauben und Hebel gibt es noch on top, ne, im Bereich Angebote, was soll man alles im Bereich Advertising ausprobieren. Und wir bieten jetzt auch seit diesem Jahr und top wirklich hier aus dem Team heraus auch strategische Account-Services an. Ne? Kennt man schon aus unserem DE-Store und das dann wirklich eine Rundumbetreuung, wo ich dann auch einen fixen Ansprechpartner, Ansprechpartnerin im Team habe, die mich sozusagen über alle Hebel und Programme hinweg betreut. Zusätzlich sozusagen jetzt zu dem Team, weil ne, so Daumengröße 30 Leute, das hört sich jetzt nicht so riesig an. Es gibt natürlich viel, viel mehr Händler, vor allem auch KMUs draußen. Hier stellen wir einiges an Online-Ressourcen auch sozusagen für Self-Service zur Verfügung. Quickstart Online, das Wissensportal für Händler, dort finde ich schon eine ganze Menge. Oder auch auf unseren Sell.Seiten zum Thema weltweit verkaufen. Da gibt es Leitfäden, die ich mir runterladen kann, Checklisten, Links zu allen Themen, wie zum Beispiel dem Service-Provider-Netzwerk, was ich gerade kurz angeschnitten hatte. Genau. Also wir haben sozusagen eine gute Mischung aus Support, aus dem Account-Management heraus, aber eben auch jede Menge nützliche Service-Tools.
Okay, also ein bisschen direkte und indirekte Unterstützung.
Ganz genau.
Aus eurer Erfahrung, wann ist ein Verkaufspartner US-ready? Weil natürlich muss man ja, ist ja offensichtlich, dass so eine Internationalisierung bei aller Unterstützung viel Komplexität mit sich bringt und irgendwie auch defokussiert von dem, was man heute schon macht. Und es ist ja immer so ein bisschen die Frage, wie weit sollte ich mich erstmal auf meinen Kern- oder Heimatmarkt konzentrieren oder so den sehr einfachen Weg Pan-EU gehen? Und wann lohnt sich auch die zusätzliche Komplexität mit einer Internationalisierung aus Europa hinaus in die USA oder auch andere Märkte? Gibt es da so ein bisschen so eine Daumenregel oder Erfahrungswerte, wo ihr sagt, bis dahin konzentriert euch erstmal aufs Kerngeschäft und dann setzt euch mit dem Thema USA auseinander?
Das ist gar nicht tatsächlich so leicht zu benennen. Das ist sehr, sehr individuell, wie der Verkäufer sein oder ihr Unternehmen aufgesetzt hat, was da die richtige Strategie ist. Ich glaube, mal einen Schritt zurück ganz wichtig ist, und das hattest du auch gerade kurz angeschnitten, es erfordert eine Menge Zeit und Vorbereitung. Dessen muss ich mir bewusst sein. Ne? Also wann ist jetzt wirklich ganz konkret für mich der richtige Zeitpunkt, da auch ein bisschen Ressourcen reinzustecken. Und so ein Start in den USA, das ist durchaus vergleichbar, wenn ich zurückdenke, so hey, wie habe ich sozusagen in meinem Heimatstore angefangen, hier in Deutschland zu verkaufen. Und sozusagen den ähnlichen Aufwand, bei aller Erfahrung, die ich dann vielleicht schon habe, wie das so alles funktioniert, muss ich mir dann immer noch einplanen. Ne? Insgesamt, wie das Ganze funktioniert, so die Infrastruktur, die Amazon bereitstellt, die ist weltweit relativ ähnlich, ne? Auch sozusagen Lösungen wie Versand durch Amazon FBA, das funktioniert jetzt nicht grundlegend wahnsinnig anders, wie das hier in Europa sozusagen vonstatten geht, ne? Zurück zum Thema, was ist der richtige Zeitpunkt? Ich glaube, es ist schon gut, wenn man mal ein bisschen Exportluft bereits geschnuppert hat. Das kann in Europa sein. Wir haben auf der anderen Seite aber auch ganz viele Beispiele von Marken, die erst den Weg über einen großen Teich machen, also sozusagen nicht nach geografischer Nähe jetzt priorisieren, ne, dass das in der gleichen Zeitzone ist, dass ich vielleicht den paneuropäischen Versand durch Amazon erstmal nutze, sondern die direkt diesen Sprung wagen und sagen, okay, ich priorisiere jetzt sozusagen meine globale Vertriebsstrategie nach Umsatzpotenzial. Und dann ist natürlich sozusagen der US-Store für mich interessant. Ne?
Okay, ich habe so in den verschiedenen Podcast-Folgen ganz unterschiedliche Setups wahrgenommen, also auch rechtliche Setups, in denen dann irgendwie der Weg in die USA gegangen wurde mit, ich erinnere noch, die Ann-Christine Lipski hat, glaube ich, damals erzählt, dass sie auf jeden Fall sofort eine eigene amerikanische Gesellschaft gegründet hat, versus andere haben es nicht gemacht. Das klingt dann ja auch wieder gleich, oh Gott, komplex, ich brauche eine Gesellschaft in den USA. Wie ist da so euer Blick da drauf? Was sind so die Vor- und Nachteile und von den unterschiedlichen Setups?
Ich glaube, das hängt grundsätzlich wirklich davon ab, wie bin ich aufgestellt, wie groß bin ich bereits in Deutschland, in der EU, was mache ich sozusagen auch, was bediene ich an Vertriebskanälen auch außerhalb von Amazon. Ne? Ein Weg, den du gerade auch genannt hattest und den auch viele gehen, ist, hey, ich gründe drüben eine Firma oder ich kaufe eine Inc., also eine amerikanische GmbH und setze so mein Geschäft aus vor Ort. Brauche ich aber überhaupt nicht, ne? Also ist gerade vielleicht dann für KMUs interessant. Das Einzige, was ich brauche, wäre ein extra US-Amazon-Verkäuferkonto. Die ganze Abwicklung kann ich aber auch fein darüber laufen lassen. Also dieses Thema, dass ich unbedingt drüben eine Firma gründen muss, das ist so nicht gegeben. Sondern es kommt vielmehr darauf an, was ist für mich das Setup? Was rät mir auch mein Steuerberater am Ende des Tages? Was passt da für mich am besten?
Ja. Erzähl doch mal, weil das habe ich so in verschiedenen Gesprächen immer so als so ein Fragezeichen mitgenommen, jetzt auch außerhalb von dem Podcast, so die Frage, okay, jetzt habe ich meine Produkte hier alle in Deutschland, Europa irgendwo in einem Lager, wie kriege ich die in die USA? Schicke ich die einfach Container, Paletten, paketweise an irgendein Fulfillment Center in den USA? Wahrscheinlich nicht, weil erstmal muss ja der ganze Import, die ganze Versteuerung, Zoll, alles stattfinden. Also wie funktioniert es eigentlich praktisch, nachdem ich mein Verkäuferkonto in den USA aufgestellt habe, wie kriege ich die Ware rüber?
Genau, also grundsätzlich gibt es dann zwei Wege erstmal, wie ich sie drüben vertreibe. Das ist, ich kann das alles selber machen, ne? Dort sozusagen mir entsprechend Lageristen suchen, das alles selber abwickeln oder ich nutze Versand durch Amazon. Wie kriege ich das dahin? Da gibt es auch mehrere Wege. Wir bieten zum Beispiel das Transportpartnerprogramm an, da kann ich sozusagen rüberschicken. Das geht von Europa aus, ne? Wenn ich jetzt das nicht sozusagen über meine eigene Logistikkette abdecken möchte. Und es gibt die Möglichkeit, das geht allerdings nur aus der Richtung sozusagen China, direkt inbounding Richtung unsere Versandzentren in den USA. Hier gibt es auch sozusagen Fracht übers Meer, ganz platt gesprochen, ne? Über Amazon Global Logistics, was ich da nutzen kann. Und da ist dann sozusagen die Abwägung, naja, wie viel schicke ich ein, was schicke ich ein? Grundsätzlich ist hier so ein bisschen die Faustregel, das Thema wirklich Ocean Freight, also Fracht via Containerschiff, wie der Name schon sagt, das lohnt sich dann für mich, wenn ich einen Container schicken kann und auch denke, das verkaufe ich entsprechend schnell ab. Dann stellt sich natürlich auch die Frage so, wie funktioniert das dann vor Ort? Was sind die Kosten? Wie rechne ich es mir alles durch für den US-Store? Und hier gibt es gerade beim Thema Versand durch Amazon eine Lösung, die wir so in Europa und auch mit dem paneuropäischen Versand noch gar nicht kennen. Und das ist unser Thema Amazon Warehouse Distribution. Das sind vereinfacht gesprochen vorgelagerte Logistikzentren, an die ich anliefere. Da habe ich sozusagen eine vergünstigte Möglichkeit, Waren auch länger zwischenzulagern, ohne dass ich mir jetzt vor Ort in den Staaten, wie gesagt, die Lagerhaltung selber aufbauen muss. Ne? Nachfüllung Richtung wirklich dann Versandzentrum im Bereich Versand durch Amazon, also FBA, das läuft dann automatisch ab. sozusagen nach dem Inbound habe ich hier auch nochmal die Möglichkeit, ne, dass das nicht alles direkt im Fulfillment Center sitzt, sondern entsprechend zwischengelagert werden kann.
Okay, also das erscheint ja irgendwie lösbar zu sein, auch wenn es natürlich ein bisschen komplexer ist. Was sind denn, oder ich sag's mal anders, was glaubst du, wie viel, wenn ihr so die Zahl habt, wie viel Prozent der deutschen Verkaufspartner verkaufen überhaupt außerhalb von Deutschland? Fangen wir damit mal an.
Ja, also ganz genaue Zahlen kann ich dir jetzt hier natürlich nicht nennen, aber wir wissen zum Beispiel, und das ist auch was, ne, was man immer wieder jetzt gesehen hat, auch bei uns auf dem Amazon-Blog, dass wir 47.500 kleine und mittelständische Unternehmen haben. 80% von denen schicken in die EU, schicken nach Großbritannien und auch darüber hinaus. Also das ist schon, würde ich mal sagen, ein sehr, 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 sehr großer Anteil, was wir sehen.
Okay, ich vermute, in den USA ist es deutlich weniger. Ich hätte mal gesagt, wahrscheinlich keine 10% davon im Moment noch.
Das ist noch überschaubarer, ja. Heißt aber auch, da sind noch viele, viele Chancen für Made-in-Germany-Produkte.
Absolut, absolut. Das wäre jetzt nämlich genau meine Frage gewesen. Also auf der einen Seite, wieso dieses Label Made-in-Germany oder vielleicht ist es ja auch nicht made in Germany, aber es kommt zumindest von deutschen Verkaufspartnern, wo es dann produziert worden ist, ja nochmal eine andere Frage. Ob das in den USA, ob du das Gefühl hast, das hat da in Klammern noch eine Wertigkeit und hilft irgendwie beim Verkauf, wenn da irgendwie das Deutschland-Label irgendwie drauf ist. Und die zweite Frage ist, was sind so die größten Hürden oder Fragezeichen, die deutsche Verkaufspartner haben, die sie noch so ein bisschen davon zurückhalten, diesen Weg zu gehen?
Ja, ich fange erstmal mit deiner ersten Frage an, würde ich definitiv bejahen. Ne? Wir haben da einige ganz, ganz coole Erfolgsgeschichten, zum Beispiel Blockhütte, die beiden
waren ja gerade
gerade erst bei dir, die sozusagen unter anderem Lunchboxen drüben verkaufen. Das ist so ein ganz, ganz greifbares Beispiel. Dazu haben wir auch einen ganz schönen, wir nennen das Seller Journey Report, bei uns veröffentlicht, weil sozusagen ich kann jetzt natürlich viel erzählen und auch meine Teams können viel erzählen, aber am besten ist es ja, wenn man das sozusagen von Machern und Macherinnen selbst hört, was die Erfahrungswerte sind. Das ist ein Beispiel. Wir haben zum Beispiel auch Tonys, kennt man ja, ne? Die Tonys Musikboxen, so wie früher die Hörspielkassette, nur so ein bisschen spielerischer und intuitiver. Definitiv auch super nachgefragt im US-Store. Das ist so ein weiteres Beispiel, was wirklich eine tolle Marke ist, die von hier kommt und nach drüben geht. Also deswegen glaube ich, ganz, ganz klares Ja. Vielleicht um kurz zu den Vorbehalten zu springen. Du hast ja auch gefragt, warum sind Verkäufer vielleicht erstmal einen Ticken zurückhaltender? Ich würde es wahrscheinlich gar nicht so an Zurückhaltung festmachen, sondern ganz im Gegenteil, was wir mitbekommen ist, dass viele Händler sich das wirklich von Grund auf durchdenken und ne, das ist vielleicht ein Stück weit auch ein Mentalitätsthema, das ist aber nicht unbedingt eine schlechte Sache, ne, dass ich mich ausgiebig sozusagen schlau mache, wie funktioniert denn das da drüben alles? Klar, dann so eine Themen wie, wie funktioniert das ganze Account-Setup, was wir besprochen haben mit dem, was ist hier die richtige sozusagen dann auch Unternehmensstruktur für mich, wie funktioniert das Thema Listing, das alles können Themen sein, wo man erstmal denkt so, huh, wo fange ich hier an und deswegen wollen wir hier auch ganz gezielt unterstützen, auch ein Stück weit Mut machen, jetzt nicht nur hier mit dieser Podcast-Folge, sondern auch mit Leitfäden, mit Checklisten, die das Ganze sozusagen so einfach wie möglich darstellen. Ne? Was sind die ersten Schritte, die ich machen muss? Woran sollte ich unbedingt denken? Und dann vor allem auch, wo kann ich mir die Unterstützung holen? Sei das jetzt sozusagen bei uns durchs Team, wo können wir sozusagen Support anbieten oder eben auch durch Drittanbieter, die dann wirklich ganz spezialisiert auf Themen sind, wie zum Beispiel, hey, wie finde ich jetzt einen Steuerberater in den USA? Wie sozusagen zu welcher Bank gehe ich, ne? Welches Bankkonto ist da für mich am besten, am kostengünstigsten, wenn ich jetzt nicht den Währungsrechner, sozusagen, den es bei Amazon gibt, nutzen möchte. All so Dinge oder hey, ich brauche für meine US-Kunden halt am besten einfach eine US-Telefonnummer. Ne? Also auch diese ganz, ganz praktischen Dinge.
Arbeitet ihr bei sowas eigentlich auch so mit der, weiß nicht, deutsch-amerikanischen Handelskammer zusammen? Weil so gefühlt hätte ich gedacht, ist das ja eigentlich auch so typische Handelskammer oder Auslandshandelskammer Arbeit, gibt es da irgendwie Kooperationen?
Wir haben tatsächlich schon öfters eben auch mit solchen Institutionen zusammengearbeitet. Auch dort finde ich jede Menge, also es ist ein super guter Punkt, auch da nachzuschauen. Da finde ich Verzeichnisse für jeden Geschäftsbereich, der mich tangiert, nicht nur speziell auf E-Commerce ausgerichtet, aber auch darüber hinaus, ne, wo ich mir Unterstützung holen kann, wo ich in Kontakt treten kann mit anderen Unternehmen, die in den USA erfolgreich sind, ganz egal, ob online oder stationär, ne, auch einfach zum Netzwerken, also definitiv auch was, was in unserem Sinne ist und wo wir gerne kooperieren.
Okay, wenn man jetzt das Gefühl hat, spätestens durch diesen Podcast, aber vielleicht auch schon vorher, ich will das Thema USA jetzt zumindest mich mal tiefer damit auseinandersetzen und verstehen, welches Potenzial da eigentlich ist. Da gibt's ja Tools, gibt's externe Tools außerhalb von Amazon, kennen wahrscheinlich die meisten. Ich vermute, es gibt so ein paar Tools, die ihr auch anbietet, um so zu verstehen, wie groß die Opportunity eigentlich ist. Und wenn man da dann mit eurer Unterstützung das angehen will, was ist der beste Weg? Wie komme ich an dich und dein Team und alles das, was ihr da so an Ressourcen und Content aufbereitet habt?
Genau, super Punkt. Das können wir vielleicht sozusagen für den Einspieler oder sozusagen die kurze Einleitung, die auf der Landingpage von der Podcast-Folge ist, wunderbar einbinden. Wir haben natürlich auch ein Online-Kontaktformular. Wir sind auch gerne da sozusagen, wo unsere Verkaufspartner sind. Also einfach ansprechen auf Messen, auf Events, auf Konferenzen. Auch dort sind wir oft. Wir arbeiten ganz, ganz viel auch mit unseren Abteilungen hier in Deutschland zusammen, mit den strategischen Account Services, aber auch mit anderen Teams. Das heißt, egal mit wem ich sozusagen bei Amazon spreche, wenn ich die Hand hebe und sage so, hey, jetzt ist der Zeitpunkt, jetzt möchte ich globaler denken und Richtung die USA gehen, dann landet der Kontakt auf jeden Fall auch bei uns im Team. Darüber hinaus bieten wir auch Webinars. Es gibt die Möglichkeit, auch über den Verkäuferservice an uns heranzutreten. Wir haben auch eine E-Mail-Adresse, die können wir vielleicht auch noch reinpacken. Also die muss ich jetzt, bitte, liebe Zuhörerin, keiner jetzt auf dem Zettel aufschreiben. Genau, die packen wir einfach mit rein.
Kommt in die Shownotes, sagt man immer so schön.
Sehr gut.
Es gibt ja auch so ein paar Teams oder paar Angebote, die Amazon auch in anderen Bereichen macht, wo ihr dann auch gegen Bezahlung so ein bisschen, ich sag mal, Agenturleistungen anbietet. Ist das bei euch auch so, dass man euch für bestimmte Leistungen dann auch buchen kann?
Es hört sich mir an, du meinst unsere strategischen Account-Services, ne?
Genau.
Genau, das bieten wir tatsächlich seit diesem Jahr auch an. Das ist eine zubuchbare Leistung, ganz speziell für sozusagen die Exportrichtung DE Richtung US-Store. Das ist ein neues Programm, das funktioniert recht ähnlich, so wie man das hier aus Deutschland kennt. Und da arbeite ich dann sozusagen mit Marketplace Consultants, also mit ExpertInnen zu den verschiedensten Themen zusammen, habe sozusagen den Vorteil, ich habe wirklich einen fixen Ansprechpartner, Ansprechpartnerin mit Jour-Fix-Terminen, die oder der mich dann auch wirklich als zentrale Schnittstelle Richtung Teams in den USA connectet. Sei das im Bereich Advertising, sei das für den Ausbau meiner Eigenmarke, wenn es doch irgendwo mal klemmt, genau.
Okay, um mal so eine Größenordnung zu geben, wenn man davon Gebrauch machen will, staffelt sich das dann nach Umsatz oder nach anderen Kriterien? Also wie viel muss ich da so ungefähr einplanen, wenn man diese Unterstützung von euch in Anspruch nehmen möchte?
Genau, also ohne jetzt durch sozusagen alle Zahlenbeispiele durchzurennen, ganz einfach ist es umsatzbezogen. Das heißt, ist ein sehr interessantes Angebot für Händler, die bereits drüben verkaufen und das Geschäft auch schon ein Stück weit ausgebaut haben. Wenn ich jetzt neu anfange und sozusagen gleich ganz schnell in die Vollen gehen will, auch dann kann sich's lohnen. Grundsätzlich ist es gedeckelt, es ist aber gestaffelt nach Umsatzvolumen, genau. Also somit wahrscheinlich dann für die Größeren erstmal interessant. Vorgelagert bieten wir sozusagen, wenn ich erstmal anstarten möchte, sozusagen auch das ganze Onboarding an. Das kostet auch nichts. Da haben wir ein Team, das sind ExpertInnen, die sich wirklich drum kümmern, okay, wie bekomme ich erstmal meine Produkte live durchführen durch die verschiedenen Logistikmöglichkeiten und den gesamten Start begleiten.
Wenn man jetzt in den USA ist und dann es geschafft hat, seine Produkte da schon mal rüberzubringen, dann sind ja so ein paar ich sag mal, anliegende Märkte irgendwie auch naheliegend, dass man sich darüber Gedanken macht. Also was wie Kanada, Mexiko und ähnliches. Ist das eigentlich auch was, was man dann so aus den amerikanischen Fulfillment-Centern oder diesen vorgelagerten Warehouses mit bedienen kann, um zu sagen, jetzt mache ich nicht nur USA, sondern insgesamt Nordamerika oder gucken wir auch Südamerika an?
Ja, also da gibt es natürlich umliegend auch wieder einiges sozusagen an Chancen. Und das kann ich tatsächlich relativ komfortabel mitbedienen durch Versand durch Amazon. Ne? Also sei es Kanada, sei es Mexiko, aber auch Brasilien. Wir nennen das auch sozusagen unter dem Überbegriff Nordamerika Remote Fulfillment. Das kann ich aus den USA heraus mitbedienen und ist natürlich super spannend. Und um da nur sozusagen so einen kleinen Vergleich zu bieten, Kanada ist im Endeffekt, ne, vom Volumen her fast so groß wie Japan. Ne? Also bevor ich mir überlege, ich gehe nochmal komplett in die andere Himmelsrichtung, ist das auch sozusagen, wenn ich mir Lokalisierungsaufwand und so weiter anschaue, aus dem US-Store heraus natürlich eine super naheliegende Option. Ne? Und wenn ich jetzt sozusagen in Europa auch schon auf dem Thema Pan-EU unterwegs bin, auch da Richtung Mexiko, ne, wenn ich in Spanien verkaufe, meine Ware schon entsprechend lokalisiert habe, ist auch das, was jetzt ohne sozusagen größere Hürden, dass ich nochmal wirklich dann dort vor Ort mich schlau machen muss und mir extra sozusagen das ganze Versandthema nochmal neu durchdenken muss, mit abfrühstücken kann.
Okay, du hast gerade das Thema Lokalisierung angesprochen, also vor allem ja die Übersetzung von Content, Produktbeschreibungen, Produktdetailseiten, alles was dazugehört. Auch das wird ja effizienter und einfacher. Technologie und im Zweifel KI machen es möglich. Wie ist so dein Blick da drauf, was ihr selber an Tools anbietet und anbieten werdet, aber vielleicht auch, was ihr so draußen im Markt seht, was diesen Schritt ja auch nochmal einfacher machen kann?
Ja, also ich glaube, Lokalisierung insgesamt, das ist gar nicht mehr so das Riesenthema, wenn wir jetzt über die Übersetzung sprechen. Ne? Hier haben wir die Lösung, die auch immer weiterentwickelt wird, ne? Internationale Angebotserstellung, die mir das schon bietet. Klar ist auch hier, ne, künstliche Intelligenz lernt natürlich weiter, wird immer stärker. Für meine Topseller-Produkte lohnt es sich natürlich trotzdem noch, auch noch mal mit einer ganz menschlichen Brille drüber zu schauen. Ist da alles drin, was ich gerne drin hätte, an Keywords abgedeckt und so weiter und so fort. Unterscheidet sich jetzt nicht großartig davon, wie es hier in Deutschland funktioniert. Ähnlich ist es auch in den USA und da kennen sich unsere Verkäufer ja auch bestens aus. Klar, das ganze so die ganzen Themen rund um Content, ne, man kennt es mit der künstlichen Intelligenz, auch da sind wir natürlich mit dran. Wir benutzen ja auch Machine Learning schon ganz, ganz lang für die verschiedensten Themen, sei das für die internationale Angebotserstellung, aber auch im Bereich Lagerhaltung zum Beispiel. Ne? Auch da bauen wir natürlich weiter aus. Und klar, wir hören natürlich auch von unseren Händlern, wie nutze ich das sozusagen auch mit externen Tools, mit künstlicher Intelligenz und so weiter und so fort. Also da habe ich schon die Möglichkeit, mir einiges an Zeit zu sparen, was ich sicherlich in den letzten Jahren da noch habe reinstecken müssen.
Okay, also das Thema USA im Speziellen und Internationalisierung im Allgemeinen eine Riesenchance für ganz viele Verkaufspartner, Verkaufspartnerinnen und Menschen, die diesen Podcast hören. Ihr helft dabei und trotzdem kann es ja auch mal schief gehen. Die Snox-Folge hier im Podcast empfehle ich dazu, sich anzuhören, weil es da eben im ersten Anlauf nicht funktioniert hat. Wenn wir es jetzt nochmal zusammenfassen, was würdest du sagen, sind so die 3 bis 5 typischen Fehler, die passieren können, weshalb so eine Internationalisierung dann eben nicht erfolgreich ist oder sie viel schwieriger macht? So die 3 bis 5 Dinge, die man unbedingt vermeiden sollte, aus deiner Erfahrung.
Ja klar, also aus Fehlern lernt man ja immer. Also ich glaube, Thema Nummer 1 ist, nicht das richtige Timing gewählt zu haben. Ne? Mir muss klar sein, so wie wenn ich in Deutschland an den Start gegangen bin, jeder weitere Store erfordert einfach eine gewisse Fokussierung aufs Thema. Ne? Also das so zwischendrin unterzubringen, dafür ist die Chance zwar zu groß, aber es gibt halt dann doch einige Stolpersteine, wenn ich sozusagen mir nicht die Zeit nehme, das wirklich für mich ordentlich durchzuplanen. Und dazu gehören die ganzen Themen, die wir davor angesprochen haben mit, hey, was ist hier überhaupt das richtige sozusagen Firmensetup, was funktioniert für mich da gut, wer berät mich rund ums Thema Steuern, wer berät mich rund ums Thema Logistik. Ne? Also das vielleicht so der erste Stolperstein. Ich möchte das zwar gerne machen und am liebsten gestern, habe aber einfach selber keine Zeit, mich darum zu kümmern. Ich glaube, das ist so ein Thema, was vielleicht dann doch ab und an mal unterschätzt wird. Dann sozusagen den Kunden in den USA kennenzulernen, also wirklich zu schauen, hey, ich habe hier meine Topseller-Produkte, ich möchte die rüberbringen. Wie muss ich das sozusagen anpassen? Ne? Und da lohnt es sich schon rein zu investieren, Recherche zu betreiben, Kundenrezensionen durchzulesen, vielleicht tatsächlich auch mal rüberzugehen und sich das Ganze vor Ort anzuschauen. Das ist wahrscheinlich wirklich am hilfreichsten. Das sind vielleicht so zwei der Themen, die ab und an einen Ticken unterschätzt werden.
Ja. Okay, aber dabei könnt ihr ja helfen. Das haben wir heute gelernt. Ich glaube auch, es ist eine große Chance. Wir sehen das ja auch bei unseren Kunden, dass der Demand immer größer ist, weil es halt so eine starke Wachstumsopportunität ist. Es ist ein großer Markt, den man erschließen kann in einer Sprache, was es ja einfacher macht als so ein bisschen das sprachlich fragmentierte Europa, wo jedes zusätzliche Land dann ja auch nochmal eine andere Komplexität so mit Lokalisierung und so anbietet. Deswegen super, dass ihr diesen Service anbietet. Ich bin mir sicher, für die eine oder den anderen Hörer dieses Podcasts war das vielleicht nochmal ein Trigger, sich mit dem Thema stärker auseinanderzusetzen. Wir machen es genau so, wie du gesagt hast. Wir werden das alles verlinken unter amazon.de/podcast und in den Shownotes, damit jeder alles das, was ihr so findet, was ihr so anbietet, auch finden kann an Content. Und dann hoffen wir, dass ihr da weiter gut helfen könnt und dein Team da weiter gut ausgelastet ist.
So machen wir das und wir freuen uns natürlich über ganz, ganz viele neue Händlerkontakte.
Sehr gut. In diesem Sinne, wenn euch diese Folge gefallen hat und ihr mehr so nutzwertigen Content haben wollt, dann abonniert auch diesen Podcast, wo auch immer ihr Podcast hört. Lasst uns eine Bewertung da und wir sagen vielen Dank, dass du dabei warst, Camilla.
Dankeschön, Jan.
Schöne Grüße. Ciao, ciao.
Ciao.
Das war UnternehmerInnen der Zukunft, der Amazon-Podcast zum Marketplace. Weitere Informationen zum Podcast und unseren Gästen findet ihr auf www.amazon.de/podcast. Bis zum nächsten Mal.